Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Knatsch in der Staatsanwaltschaft Glaris. Im Jahr 2023 sind ein Drittel der Angestellten gegangen. Unter anderem ist eine schlechte Führung vorgeworfen worden. Mit dem Geschäftsprüfungsbericht zu den Vorfällen und den Massnahmen soll sich das wieder bessern.
Es sind ja alles intelligente Leute, die in der Staatsanwaltschaft arbeiten. Oder ich meine das mindestens. Und das sollte man doch kennen, auf einer sachlichen Ebene auch miteinander diskutieren, wenn man nicht gleiche Meinung ist.
Sagt der GPK-Vizepräsident Beat Noser. Wie es zum Knall gekommen ist und die Ansicht vom zuständigen Regierungsrat gibt es nachher. Und Leute, die jemand privat betreut, / pflegen, sollen Beiträge bekommen. Denn meistens ist es für die Betreuenden eine grosse Belastung. Es braucht Zeit und unter Umständen hat man Lohneinbussen. Darum will man die unterstützen.
Damit es ihnen selber eben auch weiterhin gut geht und dass sie nicht selber plötzlich Pflege oder Unterstützung brauchen.
Sagt Regierungsrat Peter Bayer. Wie hoch die Beiträge sein werden, hören wir in der nächsten Viertelstunde. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Gestern Nachmittag, kurz vor 3 Uhr, ist der allgemeine Alarm abgegangen. Nach ein paar Minuten war klar, es war ein Fehlalarm, ausgehend vom Stausee Marmorera. Was passiert ist und wie Personen bei einem Ernstfall reagieren sollten, im Beitrag von Laurin Michael.
So hat es gestern Nachmittag die 3 in gewissen Teilen vom Kanton tönt. Genauer gesagt in den Gebieten, wo das Wasser bei einem Auslauf vom Stausee Marmorera durchfliessen würde. Zu hören war der allgemeine Alarm. Bei dem Ganzen hat es sich aber um einen Fehlalarm gehandelt, wie der Jürg Meier sagt. Er ist Leiter Zivilschutzbauten und Alarmierung beim Amt für Militär und Zivilschutz.
Die Kraftwerkbetreiber machen pro Jahr einen Systemtest. Und bei dem Systemtest hat es durch eine Fehlmanipulation eine Auslösung von der Zivilschutzsirene mit dem Ton allgemeiner Alarm.
Für den Fall, dass wirklich mal etwas passieren sollte, muss jedes Kraftwerk ein Notfallreglement erstellen. Das muss dann beim Bundesamt für Energie eingereicht werden. In dem sind die Massnahmen drin, wenn was gemacht werden muss, unterteilt in 5 Gefahrenstufen. Um als Ausmaß von so einem potenziellen Ereignis einzuschätzen können, sind die Szenarien auch schon mit dem Computer simuliert worden.
Man weiß genau, wo in welchem Gebiet wie viel Wasser kommt. Die Pläne sind intern. Was aber für die Bevölkerung ist, ist auf der Webseite der Bevölkerungsschutzgraubünden. Dort ist jeder Gemeinde, die im Abflussgebiet wohnt von einer Stauanlage, die Fluchtpläne aufgeschaltet und der sichere Wartungsort. Da kann sich jeder Bürger orientieren. Die Pläne sind auch aufliegend bei der Gemeinde. Und wenn dann einmal etwas ist, bei der höchsten Gefahrenstufe, bei der Auslösung des Wasseralarms, muss man dann eben sofort flüchten.
Auf den Notfall sind die Behörden vorbereitet. Von Jürg Meier haben wir wissen, wie eine Person richtig reagiert bei einem Ernstfall.
Es ist so, in der Gefahrenstufe ist immer zuerst, es muss eine Gefährdung geben. Dann gibt es einen Beschluss von dieser Arbeitsgruppe, die sagen, man tut innerhalb des Abflussgebiets dieser Stauanlage man den allgemeinen Alarm auslösen. Wichtig, der allgemeine Alarm. Und dann tut man die Bevölkerung informieren. Und die Bevölkerung ist geschult, damit sie, wenn sie eine Alarm-Sirene hören, also Zivilschutz-Sirene hören, halt auf eine Notfallnummer anrufen, in der Regel die Polizei und nicht irgendwo anders.
Dort gibt es Anweisungen und dann müssen die Personen Radio hören. Im Radio werden die dann die Anweisungen vermittelt, die Behörden wollen die weitergeben.
Nachher ist eventuell die Gefahr nicht grösser, eventuell wird die Gefahr grösser, das muss man den Kraftwerkbetreiber bestimmen. Und die grösste Gefahr wäre, wenn dann wirklich ein Überschwappen oder ein Austritt von Wasser da ist und dann wird sofort der Wasseralarm ausgelöst. Die Bevölkerung ist aber in dem Fall schon sensibilisiert von vorher. Also gibt es dann nachher noch mehr die Flucht weg von dieser Region.
Wie viel Zeit eine Person hat zum Flüchten, kommt immer darauf an, wo sie ist. Im Fall von Morera hat die Person die Dosis länger Zeit und die Kur noch länger. Laut Jürgen Meier ist es fast nicht möglich, zum einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass wirklich mal so etwas passiert.
Hoffen wir null, dass das einfach sich anbahnen tut und nicht einfach die Mauer weggehen tut. Also jede Staumauer, die wieder in sich zusammenbricht, ist wieder eine Staumauer, aber mit Gröll und wieder mit Gröll und wieder mit Gröll. Also es gibt natürliche, noch ein natürliches Hindernis, wo das Wasser nicht einfach wegfliessen kann. Oder? Die Bevölkerung hat immer so das Bild, da kommt eine meterhohe Welle. Das ist hier eben nicht so wie auf dem offenen Meer. Wir haben ein Tal, wir haben Häuser, wir haben Schusshügel drin, wir haben nochmals den Beton, der sich in sich hineinkommt. Das sind alles wieder Hindernisse.
Es käme also nicht wie beim Meer eine grosse Welle, die direkt alles überschwemme. Das sei unser grosses Glück in den Bergen. Die Fluchtpläne der verschiedenen Gemeinden, die in den Abflussgebieten sind, gibt es auf der Webseite Bevölkerungsschutz Graubünden. Dort sieht man, wo man in einem Notfall zu Fuß her muss. Graubünden ist zum grössten Teil gesund und fit. Das hat der Gesundheitsreport vom Kanton. Es gibt aber auch derartige Leute, die überhaupt nicht zu Weg sind und im Alltag Hilfe brauchen. Der Kanton will darum in Zukunft Personen unterstützen, die zu Hause auf jemanden schauen müssen. Noah Bühler.
Der Kanton schätzt, dass sich etwa 15'000 Personen in Graubünden ausserberuflich um etwas Pflegebedürftiges kümmern. Jetzt will er solche Personen entlasten. Für das hat das Gesundheitsamt Massnahmen ausgearbeitet und eine Änderung im Gesetz vorgesehen. Für den Regierungsrat Peter Payer ist es wichtig, dass die Betreuenden nicht selber irgendwann zum Pflegefall werden.
Also pflegende Angehörige oder auch nahe Bezugspersonen, die so Leistungen machen, sind selber sehr belastet, weil sie eben viel Zeit aufwenden, was ihnen selber dann zum Teil an Freizeit fehlt. Oder sie reduzieren sogar ihr Arbeitspensum, das heisst, sie haben Lohneinbußen. Und darum möchten wir sie auch finanziell können unterstützen, damit es ihnen selber eben auch weiterhin gut geht und dass sie nicht selber plötzlich Pflege oder Unterstützung brauchen.
Mit finanzieller Unterstützung sind Beiträge von etwa 300 bis 600 Franken im Monat gemeint. Vollwertig können das Amt die Arbeit der Personen leider nicht entschädigen.
Da bleibt sehr viel Freiwilligenarbeit, wenn man so will, dahinter. Aber es soll doch eine kleine Unterstützung sein. Und in dem Umfang etwa machen auch andere Kantone die Unterstützungsleistungen. Und wir haben da ein bisschen Spannbreite. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie viele Leute da nachher einen Anspruch geltend machen werden. Da gibt es einfach Schätzungen. Und wir werden dann erst nachher in der Anwendung sehen, wo wir den Betrag auch fix festsetzen können.
Für den Fall, dass jemand Geld für Pflege fordert, wird es Kriterien geben. Sonst könnte es passieren, dass jemand die Beiträge missbräuchlich für sich beansprucht, sagt Peter Payer.
Der Anmeldeprozess ist etwas von dem, was wir klären müssen, dass es möglichst einfach geht, möglichst online, eben zum Beispiel bei der Sozialversicherungsanstalt, so wie man zum Beispiel Prämienverbilligungen beantragt. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt Kriterien, was man erfüllen muss. Also man muss einen Bezug haben zu der Person, die man betreut. Die Person muss wirklich Unterstützung nötig haben in bestimmten Kriterien, zum Beispiel pflegerisch oder bei alltäglichen Verrichtungen.
Die Personen, die daheim nicht gepflegt werden können, müssen in einem Heim unterkommen. Die Heimplätze sind aber begrenzt und es gibt einen Fachkräftemangel im ganzen Gesundheitswesen. Darum sei es wichtig, dass das System mit der Pflege durch Angehörige daheim weiterhin besteht, so der Regierungsrat. Und genau das sei das Ziel dieser Teilrevision des Krankenpflegegesetzes.
Gerechnet mit mir wird mit jährlichen Kosten von etwa 2,4 Millionen Franken. Bis es dann einmal so weit ist und die Beiträge beansprucht werden können, geht es noch ein Zeitchen, genauer gesagt bis am 1. Januar 2027. Konflikt, Anschuldigungen und eine Kündigungsflut. Bei der Glarner Staatsanwaltschaft ist schon länger Feuer im Dach. Allein letztes Jahr ist ein Drittel der Leute von dort gegangen, unter anderem wegen schlechter Führung, hat es geheissen. Die Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK, hat im Dezember 2023 vom Landrat am Parlament von Glaris den Auftrag bekommen, die Vorwürfe zu untersuchen. Das Ergebnis und Verbesserungsvorschläge sind heute im Landrat besprochen worden. Besonders sei ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert, wo die eine die andere unter anderem wegen Urkundenfälschung angezeigt hat, sagt Beat Noser, Vizepräsident der GPK Glaris. Die Anzeige ist mittlerweile überprüft und abgewiesen worden. Der Schaden war aber angerichtet.
Ich
kann sich ja vorstellen, wenn innerhalb eines Teams so etwas passiert, dann ist die Zusammenarbeit nicht mehr gerade interessant für alle Partien. Warum sich dann so zwei Partien gebildet haben, haben wir nicht hundertprozentig herausgefunden. Ein Grund war ein bisschen Corona. Da hat es Diskussionen gegeben, wer trotzdem ins Büro kommen und wer muss Maskenschutzpflicht tragen und so weiter.
Die Probleme der letzten Jahre sind vielschichtig und komplex, sagt Beat Noser. Im GPK-Bericht wird aber auch die Führung kritisiert, denn die hat sich zu passiv verhalten und die Staatsanwaltschaft bei der Problemlösung zu wenig begleitet.
Ich hätte erwartet, dass man seitens Departementsleitung und Personaldienst viel früher der Lead übernimmt. Dass man sagt, ich bin der Boss und jetzt bin ich der, der das durchführt. Ich darf aber auch sagen, dass wahrscheinlich von allen Stellen die Situation unterschätzt worden ist, dass er sich dann so hoch geschaukelt hat und am Schluss ein Level erreicht hat, wo man gesehen hat, das können wir gar nicht mehr einzeln lösen.
Die Mitarbeitenden haben sich nicht abgeholt gefühlt. Dem widerspricht der Regierungsrat Andrea Bettiga. Es sei Gespräch gegeben, Massnahmen sind ergriffen und eine Ombudsstelle ist zugezogen worden, um den Konflikt durch Dritte zu beseitigen. Das feindselige Grüppli hat aber gar nicht mitmachen. Bei der Befragung der Mitarbeitenden durch die GPK hat die Anonymität zusichern, als hätte man Angst vor der Führung. Etwas, das Andrea Bettiga nicht versteht.
Es überrascht mich jetzt definitiv, weil die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich auf die Leute zugehe, dass ich gewisse Sozialkompetenz habe und eigentlich gerne zuhören und auch lösungsorientiert bin.
Der zuständige Regierungsrat bedauert, dass der erste Staatsanwalt zu den Vorwürfen bei der GPK gar nicht angehört worden ist. Man hätte gar keine Stelle nehmen.
Er hätte keine Ausführungen machen können, in welchem Sichtfeld als das Ganze betrachtet wäre. Vielleicht sind das Einzelmeinungen, Einzelmasken, die man nachher abgebildet hat und das nachher dann auf die ganze Gruppe projiziert. Und das muss man natürlich verifizieren oder plausibilisieren.
Für den Andrea Bettiga ist es wichtig, dass man die Staatsanwaltschaft eng begleitet. Die Hände sind aber immer halb zusammengebunden.
Fachlich darf ich als Regierungsrat nicht reinreden. Und ich kann personalrechtlich kann ich nicht gleich agieren wie in einer anderen Hauptabteilung oder Abteilung. Weil die Leute sind auf 4 Jahre sind die gewählt. Also ein Prozess, den man vielleicht viel einfacher könnte über die Bühne bringen kann. Bei der Polizei oder im Zivilstandsamt kann man da bei der Staatsanwaltschaft nicht.
Die Geschäftsprüfungskommission hat 5 verschiedene Massnahmen erarbeitet, um das Arbeitsklima und die Führung zu verbessern. Unter anderem einen Abbau von der pendenten Fälle bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kommt aber noch dazu, dass sich jeder und jede selber soll an der Nase nehmen soll, sagt der GPK-Vize Beat Noser.
Es braucht auch eine gewisse Bereitschaft, bei sich selber, bei einer ersten Staatsanwaltschaft, aber auch bei den Leuten, die dort arbeiten, bei sich selber einmal zu fragen, was könnte ich dazu beitragen. Ich bin eigentlich der Meinung, es sind ja alles intelligente Leute, die in der Staatsanwaltschaft arbeiten. Oder ich meine das mindestens. Und das sollte man doch kennen, auf einer sachlichen Ebene auch miteinander diskutieren, wenn man nicht gleiche Meinung ist. Aber dann, dass man nicht so weit geht, dass man da Kolleginnen einklagt und so ein schlechtes Verhältnis dann schafft.
Die Massnahmen von der GPK sind alle wortlos im Landrat angenommen worden. So soll wieder mehr Ordnung und Transparenz in die Staatsanwaltschaft Glaris kommen. Heute Morgen ist aber noch etwas anderes geschehen im Landrat. Denn am Anfang hat es noch eine Vereidigung gegeben. Der Remo Goethe von der FDP ist nachgerückt für Susanne Elmer-Feutz. An und für sich nichts Außergewöhnliches. Das passiert noch einmal. Speziell ist aber jetzt, dass der Remo Goethe zusammen mit seinem Vater, Roland Goethe, im Parlament sitzt. Ich habe mir beide geschnappt und der Vater mal gefragt, wie es ist, neben dem Sohn im Parlament zu politisieren.
Selbstverständlich bin ich stolz, dass ich mit meinem Sohn darf in der Fraktion und selbstverständlich auch im Landrat zusammen Politik machen für den Kanton Glaris.
Wie sieht es beim Remo Goethe aus? Also ist das nicht ein bisschen artig, in der gleichen Fraktion neben dem Vater zu hocken?
Nein, absolut nicht. Wir haben da einen sehr guten Austausch miteinander und ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Darum kann man da auch miteinander politisieren in der gleichen Fraktion. Das ist absolut kein Problem.
Sie sind ein Co-Präsident bei der FDP, also sozusagen der Chef vom Vater. Ist das nicht ein bisschen artig?
Nein, es ist spannend. Nach dem Motto, er hat mich schon überholt. Ich habe ja bin Präsident der Gemeinde Glaris, FDP. Und Remo ist jetzt Co-Präsident des Kantons. Sehr spannend, das so zu schauen. Und ich habe auch da Freude.
Aber am Mittagstisch wird da nur politisiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, da kann man ja gar nie loslassen, schlussendlich.
Wir sind sehr viel politisieren daheim, das ist ja so. Die Leidtragende ist dann auch mit meiner Mutter, die muss zuhören. Nein, aber es gehört dazu, es gehört bei unserer Familie dazu. Und seit wir natürlich sowieso beide politisch sehr aktiv sind, ist das nicht mehr wegzudenken am Mittagstisch, das ist ja so.
Vater und Sohn, da ist man sich auch nicht immer einig. Da gibt es zum Teil einen Konflikt. Wo unterscheidet ihr zwei euch?
Ich würde sagen, ich bin eher der freisinnige Flügel. Und der Remo steht ganz klar auf der liberalen Seite, der liberale Flügel von unserer Fraktion. Und das gleicht sich sehr gut aus.
Also gibt es auch ab und zu eine heftige Diskussion oder ist alles Friede, Freude, Eierkuchen nicht mehr?
Heftig würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben sicher Meinungsverschiedenheiten. Eben, wo fällt Liberalismus an, wo ist noch freisinnig, die Staatstragende, die noch ein bisschen mehr gewichtet wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausartet. Aber sicher, dass man diskutiert einmal, was kann es geben.
Vater und Sohn Goethe im gleichen Parlament, zu Glaris. In der Vergangenheit sind schon Geschwisterte und andere Verwandtschaftsgrade miteinander im Landrat gehockt. Ist ja kein Kunststück. In einem Kanton, der gleich viele Leute hat, wie die Stadt Chur allein.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Morgen vor einem Jahr ist es in Schwanden im Kanton Glaris zu einem massiven Erdrutsch gekommen. 30'000 Kubikmeter Schlamm und Gröll haben Haufen Häuser verschüttet. Das Ereignis hat nicht nur die dort wohnenden Leute sehr betroffen, sondern nachher auch viel zu tun gegeben. Ein Jahr voller Arbeit mit Aufräumen und dem Bau von einem Schutzdamm. Livio Biondini.
Über 100 Personen sind damals nach dem Erdrutsch evakuiert worden. Und jetzt ist klar, 46 Personen verlieren ihr Zuhause endgültig und können nicht mehr zurück in ihre Häuser. Und 25 Personen verlieren ihren Arbeitsort. Der Markus Marti, Gemeinderat von Glarus Süd und zuständig für das Departement Wald und Landwirtschaft, erzählt, wie das mit dem Abriss der Häuser gelaufen ist.
Es sind mehrere Objekte, es sind nicht alles Wohnhäuser, es hat auch Gewerbeliegenschaften darunter, aber auch Schöpfunterstände. Und wie das vonstatten gegangen ist, es hat einen Risikobericht gegeben, der gesagt hat, welche Häuser als gefährdet sind, welche als Weg müssen, oder rein von der Gefahrenbeurteilung her. Und dann ist die ganze Planung vonstatten gegangen. Ich denke, da wichtig zu erwähnen ist, es ist kein Gebäude abgerissen worden, ohne dass man davor den Anwohner oder dem Eigentümer die Möglichkeit gegeben hat, um das noch zu begutachten. Wenn es stetig zugeschaut hat, hat man das Gebäude können übertreten, wenn es noch möglich war.
So haben die Leute zum Teil noch ihr Hab und Gut können holen. Darum war stets ein laufender Austausch mit den Betroffenen. Allgemein war die Koordination und Kommunikation mit allen Beteiligten ein grosser Punkt der Arbeit.
Man hat dann müssen die ganzen Eigentumsverhältnisse klären. Man hat auch alles müssen mit höheren Stufen, sprich Bund und Kanton, absprechen. Bis hin zu den Bauarbeiten selber, die ganze Planung dort, die Ausführung. Und jetzt aber auch die Zukunft planen, wenn es darum geht, um Öffentlichkeitsarbeit, Visualisierungen. Wie weiter mit der ganzen Erschliessung ins Niedertal ist sehr anspruchsvoll.
Aber auch zurückgeschaut, Higgins. Warum ist es passiert? Wie können wir es verhindern? Was passiert in Zukunft. Das hätte alles sehr viel Zeit gebraucht und sei schon anspruchsvoll gewesen, das neben dem Tagesgeschäft zu erledigen. Dass das Dorf Schwanden für ein allfälliges Wetterereignis geschützt wäre, wird jetzt ein Schutzdamm gebaut, weil noch Gesteinsmaterial am Berg oben ist. Gebaut wird der Damm unter anderem genau aus dem Material, das schon vom Berg runtergekommen ist. Das sei zuerst auch noch logistische Herausforderung gewesen, aber...
Jetzt sind wir so weit, dass wir die Dämme bauen können. Es gibt dort noch eine gewisse Massnahme vom Stabilisieren, von einer Beimischung von Kalk und Zement, dass wir da eine gute Stabilität hinbringen und auch möglichst viel von dem Material verwerten können.
Gleichzeitig sind auch noch andere Teilprojekte am Laufen, wie der Markus Marti sagt. Da können wir auch nicht ein Projekt am anderen gegenüber bevorzugen.
Es müssen alle parallel laufen, jedes ist abhängig vom anderen. Und darum wird bei allen mit Hochdruck daran gearbeitet. Darum hat man es aus der Gemeindeorganisation in die Organisation rausgeholt, um, wenn wir irgendwo Not am Mann haben, um Leute im Mandat anstellen, um es vorantreiben können. Und ich denke, da kann man nicht sagen, dass ein Teilprojekt weniger gewichtig ist als ein anderes.
Grundsätzlich sind sie aber auf Kurs mit den verschiedenen Projekten. Aber es sei halt Natur. Da sei man immer abhängig von äußeren Einflüssen. darum geben sie nicht gerne einen Termin raus, wenn was fertig werde. Der Damm sei jetzt aber schon so weit, wie sie die Grobplanung Anfangsjahr vorgesehen haben.
Der Beitrag von Livio Biondini über die Bau- und Aufraumarbeiten seit dem Erdrutsch ist Wunde. Morgen jährt sich das Ereignis und dann schauen wir mit dem Gemeindepräsidenten von Glory Süd und dem Stabschef auf das Jahr seit dem Erdrutsch zurück. Einmal blinzeln und die Sendung ist schon wieder vorbei. Wenn ihr das nochmal hören wollt, geht entweder auf rso.ch oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.